Ich weiß nicht, wie begeistert ihr wart, als ihr das Thema gelesen habt vom heutigen Morgen, oder? Mit Begeisterung den Römerbrief lesen. Ah. Ja, viele Christen haben Mühe mit dem Bibellesen. Und dann erst noch der Römerbrief. Wie kann man nur so etwas machen? Wisst ihr, es hängt sehr oft daran, dass wir das Verständnis nicht haben, dass es uns nicht so wichtig ist, dass wir vielleicht keine Zeit haben, um die Bibel zu lesen, oder dass tausend andere Dinge viel, viel wichtiger geworden sind als die Zeit, die wir mit Gott und seinem Wort verbringen. Und ich möchte heute Morgen einfach mit euch ein paar Schritte anschauen aus dem Römerbrief. Euch einladen, euch begeistern zu lassen, damit in euch wieder ein neues Feuer entsteht, um die Bibel zu lesen. Und es hat einen Sinn, die Bibel zu lesen. Und ich möchte da, dass sie wirklich wieder Feuer entfacht. Ja, der Römerbrief, der ist etwas schwierig, das ist schon so. Aber es hilft uns, wenn wir versuchen zu verstehen, wer ist dieser Mann, der diesen Brief schrieb? Paulus, ein Apostel von Jesus Christus. Wo hat er ihn geschrieben? Wisst ihr das? In Korinth. Ist noch wichtig. Warum? Und jetzt komme ich zurück zu etwas, was ich immer wieder begeistert bin. Ich bin als kleiner Bub, 4-5-jährig, bin ich in eine Kinderstunde gegangen. Und da hat eine alte Frau mit Flanellbildern uns die Geschichten erzählt. Und die haben uns das vor Augen gemalt, wie das damals war. Wir sollten heute wieder Flanellbilder haben. Wisst ihr, der Paulus, der war in Korinth. Und Korinth war eine verruchte Stadt, oder? Tempelprostitution, Sex, Korruption. Leute aus allen Herren Länder, die da am Schiffssteg angelegt haben, das war die Stadt Korinth. Und da war der Paulus. Und er hat sich hingesetzt und hat einen Brief geschrieben. An wen hat er den Brief geschrieben? Klar, an die Römer. Ja, warum dann eine andere Stadt? Klar, sie war anders. Rom war nicht am Meer gelegen, aber im Inhalt in der Stadt Rom ging es mindestens so zu wie in Korinth, oder? Wir kennen das aus der Geschichte, Julius Caesar, Nero und so weiter und so fort. Ihr kennt das wahrscheinlich aus der Schule noch. Die Situation also von Korinth und Rom sind sehr ähnlich. Und darum schreibt der Paulus auch den Römern. Und es ist darum interessant zu spüren, was er schreibt. Um die Brücke zu heute zu machen, war die Situation damals in Korinth und in Rom anders als die Situation in Madenswil, Horgen und Zürich. Ich denke, es gibt da gewisse Parallelen. Und wenn wir das nehmen für uns und uns überlegen, wo sind diese Parallelen, dann werden wir auch herausfinden, dass Paulus eigentlich zu uns reden möchte. Zu uns in die heutige Zeit, zu uns, die wir in Wädenswil oder Richterswil oder Horgen oder wo auch immer zu Hause sind. Und ich möchte heute nur die ersten 7 Verse nehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wenig. Aber die sind für mich schon so stark. Paulus schreibt an die Christen in Rom und erklärt ihnen, warum, dass er ein Nachfolger Christi ist, und erklärt ihnen, was ihm auf dem Herzen brennt. Und jetzt möchte ich bitten, dass wir einen Text ab MP3 hören, weil ich kann das nicht so gut vorlesen wie der da das macht. Lasst euch einfach mitnehmen in den Text, der jetzt vorgelesen wird. Dank könnt ihr euch das auf der Zunge zergehen lassen. Spürt ihr da, was diesen Paulus bewegt, spürt ihr da, wie sehr es ihm am Herzen liegt. Und ich möchte mit euch einfach die einzelnen Teile durchgehen und einige Kommentare oder Informationen dazu geben. Paulus beginnt den Brief ganz einfach. In der Regel würden wir sagen, ja, liebe Römer und so weiter, ich bin da der Paulus. Er sagt nur ganz einfach, Paulus, Diener Jesu Christi. Ganz simpel, Diener Jesu Christi. Paulus weiß, wer er ist. Ein Diener Jesu Christi, das ist sein Prädikat. Das ist sein Auftrag. Und damit ergibt sich etwas Besonderes, nämlich ein Selbstwert, den er hat. Ein Selbstverständnis für das, was er ist. Und wenn ich heute mich anschaue und vielleicht auch euch, dann frage ich mich manchmal, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was macht mich aus? Habe ich dieses Prädikat? Matthias, ein Diener Jesu Christi. Punkt. Genau das ist das, was Paulus eigentlich auch den Römern mitgeben will. Er möchte ihnen sagen, ihr, du, ein Diener Jesu Christi. Und nicht jeder hat die Aufgabe von Paulus. Und nicht jeder hat die Aufgabe von Silas oder von Petrus oder von Matthias. Aber jeder von euch hat das eigene Maß, das Gott ihm zugedacht hat. Wir kommen noch darauf zurück. Wir müssen niemanden kopieren. Aber das, was Gott für uns vorbereitet hat, das tun, das bringt uns Segen. Das fordert uns heraus. Und dann schreibt er weiter an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Ihr kennt die 12 Apostel. Was heißt eigentlich Apostel? Ist jemand von euch ein Apostel? Jetzt bin ich aber sehr enttäuscht. Kein einziger Apostel in der Gemeinde. Josua, was lehrt ihr denn? Wisst ihr, was ein Apostel ist? Das ist jemand, der ein Gesandter oder ein Sendbote ist. Und im Neuen Testament werden alle der 12 Jünger als Apostel bezeichnet. Als Sendboten, so heißt es nämlich im Griechischen und auch in der lateinischen Übertragung, ein Sendbote, der geschickt ist, die Botschaft zu bringen. Und es geht nicht um irgendeine Botschaft. Es geht um die Botschaft. Das Wort Evangelium, schauen wir das doch mal miteinander an. Was heißt das Wort Evangelium? Frohe Botschaft, jawohl. Aber man könnte es noch etwas besser sagen. Ich habe eine bessere Übertragung gefunden und die heißt, jemandem eine sensationelle Botschaft überbringen. Also nicht nur eine frohe Botschaft, sondern eine sensationelle Botschaft überbringen. Und das ist das, was Christus uns übertragen hat, eine sensationelle Botschaft zu überbringen. Und so gesehen bist du ein Apostel Jesu Christi, berufen, eine sensationelle Botschaft zu überbringen. Und was ist diese sensationelle Botschaft? Wir sind uns da wahrscheinlich sehr oft gar nicht mehr bewusst, um was es wirklich geht. Und darum habe ich mir ein Bild ausgedacht und ich möchte dieses Bild mit euch teilen. Stell dir vor, du bist zum Tode verurteilt. Zum Tod durch ein Fallbeil. Die Henkersknechte sind schon da, haben dich angebunden mit Lederriemen. Es ist eine Frage von Sekunden und dein Leben ist fertig. Und da kommt jemand und befreit dich. Nimmt dich weg aus dieser Todesangst, aus dieser Gefahr. Nimmt dich heraus und sagt, du bist frei. Und du bist nicht nur frei, sondern du bist berufen jetzt, im Hause dieses Befreiers zu leben. Du bist eingeladen, bei ihm zu sein. Du bist nicht ein Gast in seinem Haus, sondern du bist ein Mitglied seiner Familie. Und es gibt nur eine ganz kleine Bedingung, die ich gerne, oder ein Auftrag, sagen wir einen Auftrag, die ich gerne mitgeben würde. Und der Auftrag ist ganz einfach. Du bist autorisiert, anderen, die am genau gleichen Ort sind, wie du vor kurzem warst, mit dieser befreienden, freimachenden, frohen Botschaft zu konfrontieren und sie einzuladen, das Wort zu sagen, das ihnen hilft. Nämlich, Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Jesus, ich bekenne dir alle meine Sünden. Und du bist berufen, im Namen Gottes den Todgeweihten Freiheit in seinem Namen weiter zu verkündigen. Bist du ein Apostel? Einer, der diese Botschaft weitergibt? Denk mal zurück, die Zeit, als deine Bekehrung war. Wie war das damals doch? Habt ihr da etwas gespürt auf euren Herzen? Also bei mir war das umwerfend. Ich habe meinen Vater verloren durch die Scheidung meiner Eltern. Und ich habe wieder einen Vater gefunden. Ich habe jemanden gefunden, der mir das ganze Leben hindurch treu geblieben ist. Und überlegt euch doch mal, wie war das damals, als du dich bekehrt hast, als du dich Gott zugewandt hast? Und was ist daraus geworden? Und warum? Warum stehst du heute da und vieles von dem, was früher in deinem Herzen gebrannt hat, ist weg? Es gibt 1000 Gründe dazu. Und ich denke, es ist auch gar nicht so wichtig, dass wir die erforschen, weil das hilft uns nicht weiter. Weiter hilft uns, uns zurückzuerinnern und zu sagen, damals habe ich erkannt, wer Christus ist. Und ich möchte ihn heute wieder haben. Ich möchte heute dieses Brennen, dieses Kribbeln im Bauch, diese Liebe, diese Begeisterung, die möchte ich wieder erfahren. Und vielleicht denkst du auch zurück an Dinge, die du damals Christus versprochen hast. Und die in der Zwischenzeit annulliert sind. Na, ist halt nicht dazu gekommen. Hat da Probleme gegeben auf dem Weg. Ja, die Leute haben halt nicht gesehen, was ich eigentlich geworden wäre, wenn. Ich habe mir mal vorgestellt, damals mit 13 Jahren habe ich mich entschieden, Missionar zu werden. Und ich habe gedacht, ich gehe nach Bolivien und ich werde ein Boot kaufen in Riberalta. Und werde den Cochabamba hinauffahren mit dem Motor. Und ich werde einen Papagei auf der Achsel haben und den Kindern das Evangelium zu bringen. Vielleicht habt ihr auch solche Fantasien gehabt. Aber wisst ihr was? Gott ist treu geblieben. Ich war nie in Bolivien, ich hatte nie einen Papagei auf der Achsel. Aber es sind so viele wunderbare Dinge geschehen. Und so oft hat Gott sich zu seinem Wort gestellt. Und immer wieder, und auch gerade in der letzten Zeit, als ich mich mit dem Römerbrief auseinandersetzte, ich sehe das, er ist treu. Er begeistert mich. Und je mehr ich es in seinem Wort lese und das Wort mit dem Heiligen Geist in mir lebendig wird, desto mehr freue ich mich. Es geht nicht um mein Ansehen, um meinen Wohlstand oder meine Macht. Es geht auch nicht darum, dass wir in der einen oder anderen Gemeinde sind. Es geht nur um Jesus Christus. Und es geht nur darum, dass du sein Apostel bist. berufen. Paulus fährt dann fort, die er schon vor langer Zeit, also die Verheißung, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hat. Es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er vom Tod auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als Sohn Gottes zukommt. Wer ist dieser Jesus? Es ist klar, die Propheten haben ihn angekündigt, er war da. Maria hat ihn geboren, Josef hat ihn als Sohn angenommen. Also der irdischen Herkunft nach war er ein Nachfolger Davids, ein Mensch. Er ist als Mensch geboren, er hat als Mensch gelebt, er ist als Mensch gestorben. Aber er ist als Sohn Gottes auferstanden. Und er hat sich 40 Tage lang den Menschen gezeigt. Und er hat den Menschen einen Auftrag gegeben, Apostel zu werden. Diejenigen, die ihn angenommen haben, diejenigen, die die Retterkraft erfahren haben, die hat er bestimmt, dass sie den anderen Menschen die Freiheit verkündigen sollen. Hat er übrigens schon im Alten Testament vorausgesagt, diejenigen, die das kennen. Das Problem heute ist, dass wir sehr gerne die Propheten hören, dass wir sehr gerne Wunder sehen, dass wir tolle Konferenzen haben möchten und großartige Erlebnisse in unserem Leben wünschen, oder? Und wenn wir dann in den Alltag kommen, dann stellen wir fest, es ist wieder Montagmorgen. Es ist Montagmorgen und Gott ist weit weg. Das ist nicht die Idee, die Gott hat. Gott möchte dir etwas ganz anderes schenken. Er will dir nicht deine Wünsche erfüllen, sondern er will, dass du ein Apostel Jesu Christi bist und das größte Wunder überhaupt lostrittst und verkündigst, dass es gibt. Nämlich, dass Menschen Jesus Christus annehmen. Und dass sie in ihrem Herzen berührt sind. Und dass ihre Familien umgekehrt werden. Und dass Heil entsteht. Und dass Friede kommt. Weil sie auf die Stimme Gottes hören. Das ist das Zeugnis, das Gott sich wünscht. Und das ist der Grund, dass der Heilige Geist in unserem Leben wohnt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht. Ich muss hier schnell einen Stopp machen, weil es ist so wichtig. Lest das mal für euch. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich aus seiner Gnade zum Apostel für Horgen, für Richterswil, da wo du bist, in deiner Firma, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Gott hat dich da zum Apostel gemacht, aus seiner Gnade. Damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt dein Auftrag, auch für euch in Werdenswil, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Das ist der Inhalt der Botschaft. Ihr seid von Gott geliebt. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Am Montagmorgen haben wir das in der Regel schon vergessen. Ganz egal, was sich in deinem Leben angesammelt hat in den letzten 20, 30, 40, 50, 100 Jahren, es gilt noch immer dasselbe. Es ist so wie mit der Sonne. Die Sonne scheint immer. Manchmal ist sie nicht sichtbar. Vor allem, wenn sie unten durch muss, oder? Aber die Sonne ist immer da. Und so ist es genauso mit der Liebe Gottes. Sie ist immer da. aber du kannst dich dieser Sonne entziehen. Du kannst deine Sonnenbrille anlegen, die schützt dich vielleicht. Du kannst Augenklappen anlegen, dann kannst du noch schlafen, währenddem die Sonne scheint. Du kannst dich in einen Bunker zurückziehen, aber die Sonne, die ist immer da. Und genauso ist die Liebe Gottes immer da. Das Einzige, was du zu machen brauchst, ist, dich dir entgegenstrecken. Sie ist für dich da. Sie geht am Morgen auf für dich. Und dann sagt Paulus, ihr seid Berufene. Nicht du hast ihn berufen, er hat dich berufen. Er hat diese sensationelle Botschaft in dein Leben hineingesprochen. Und er erwartet nichts mehr und nichts weniger, als dass du diese sensationelle Botschaft mit anderen teilst. Und wenn du denkst, ja, das war damals noch so, als ich ganz frisch bekehrt war, da bin ich vor der EPA in Zürich. Wer kennt die EPA noch? Sind wir mit der Gitarre hingestanden, oder? Und haben Lieder gesungen aus dem blauen Jesu-Name-Liederbuch, oder? Kennt ihr vielleicht noch, die Älteren unter euch, oder? Und sagt, ja, heute ist all die Kraft draußen. Warum? Vielleicht, weil wir uns daran gewöhnt haben. Vielleicht, weil wir die Heiligkeit Gottes nicht mehr richtig verstanden haben. Vielleicht sehnen wir uns danach in unseren Herzen und denken eben, wenn wir so eine tolle Konferenz oder an tolle Dinge erleben, dann ist Gott da. Wisst ihr was? Gott ist jeden Tag da. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und am Sonntag erst recht. Und der Gottesdienst fängt am Montagmorgen an. Da dürfen wir Gott dienen. Lass doch einen neuen Anfang zu. Zu sagen, Herr, ich möchte wieder ganz nah zu dir. Ich möchte an deine Brust kommen. Ich möchte auf deinen Knien sitzen. Ich möchte spüren, wie du damals warst, wie ich dich damals gespürt hatte. Ich will das wieder haben. Auf den Knien von Papi sitzen. Lass dich einen neuen Anfang machen. Paulus sagt, ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid berufen. Ihr gehört zu einem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus. Paulus fährt also fort, ihr seid berufen, ihr gehört zu diesem heiligen Volk. Und jetzt wieder eine Frage, ich bin halt ein Lehrer und der fragt immer gern, oder? Was ist ein Heiliger? Ach, ist jemand unter uns ein Heiliger? Ah doch, ihr habt es begriffen. Schön, ganz genau das geht's. Gott hat uns zugesagt, dass wir Heilige sein dürfen. Aber was heißt das eigentlich, Heiliger? Ich habe das auch nachgeschaut. Heilige bedeutet im Sinn nach, jemand zu sein, der ausgesondert wurde für einen ganz speziellen Dienst oder eine ganz spezielle Aufgabe. Also Heilige sind nicht einfach nur Scheinheilige, oder? Die da einen Ring um den Kopf haben und so durch die Welt hindurchlaufen, sondern Heilige sind Menschen, die zu einer ganz besonderen Aufgabe ausgesondert sind. Was diese Aufgabe in deinem Leben ist, kann ich dir nicht sagen. Aber es kann irgendetwas sein. Ich möchte da einen ganz kleinen Exkurs machen. Wir waren vor einer Woche noch mit euren Jungscherlern im Camp, im Sommerlager. Und ich habe da etwas Besonderes gemacht. Ich bin ja da der Oberguru in diesem Distrikt von den Royal Rangers. Und ich habe mich so organisiert, dass ich gar nichts zu tun hatte. weil ich das als meine Aufgabe gesehen habe. Ich habe alles den verschiedenen Leitern aufgetragen, damit jeder seinen Dienst tun konnte, den er selber ausgewählt hat. Ich habe ihnen vertraut, dass sie das gut machen und habe mich freigesetzt. Und wisst ihr, was ich in dieser freigesetzten Zeit gemacht habe? Das ist unheimlich spannend. Ich habe mich riesig gefreut. Wir hatten zwei Kinder, die haben die Diagnose als Asperger. Das sind Kinder, die sehr schnell in sich zurückgehen, die hyperintelligent sind, aber ganz schlecht kommunizieren können. Ich habe mir Zeit genommen für diese beiden Jungen. Und der eine, das war ganz schlimm, der konnte nur mit seinen Plastikfiguren spielen, mit Superman und Batman und Robin und war immer auf die fixiert am ersten Tag. Wir haben schon gedacht, wir müssen ihn nach Hause schicken. Der verantwortliche Leiter ist dann zu mir gekommen und hat gefragt, was soll ich mit ihm machen? Wenn ich sage, wir machen das, dann ist er am Tisch gesessen und hat mit seinen Figuren gespielt. Und wenn ich nicht ständig hinter ihm herlaufe, dann macht er nichts, außer mit seinen Figuren zu spielen. Wir haben nicht gewusst, dass die beiden Asperger haben, das muss ich noch voraussagen. Wir waren einfach verzweifelt. Und ich habe dann diesem Leiter gesagt, komm, warte einen Augenblick. Lass es Abend werden, lass es Nacht werden und dann schauen wir, wie das geht, wenn die Kinder da schlafen. Es hat prima funktioniert. Am anderen Morgen haben wir entschieden, wir rufen der Mutter mal an und fragen, ob sie uns einen Tipp hat, wie wir mit diesen beiden Jungen umgehen müssen. Und dann sagt sie, ihr ruft erst an. Ich habe gedacht, dass ihr schon viel früher anruft. Ich habe nicht erwartet, dass diese Kinder bei euch übernachten. Und dann hat sie uns die Geschichte erzählt, dass sie Asperger haben. Und die Mutter war überrascht. Um die ganze Geschichte kurz zu machen, dieser eine Junge, der so fixiert war auf sich selber, hat bereits am zweiten Tag angefangen, halt mit seinen Figuren, aber mit anderen Kindern zusammen zu spielen, Rollenspiele zu machen. Als Pädagoge hätte ich gesagt, diese Figuren müssen weg. Teufelszeug, oder? Aber ich habe gemerkt, da ist etwas passiert. Diese beiden Jungen sind die ganze Woche geblieben. Das war doch super. Weil Gott uns, diesen Leiter und auch mich freigesetzt hat, Zeit zu haben. Und dann habe ich noch etwas gemacht, das ist etwas weniger attraktiv. Wir hatten diese Toy-Toys und die sind ziemlich schnell voll gewesen. Ich habe als meine spezielle Berufung betrachtet, diese Toy-Toys zu putzen und am Laufen zu halten, weil ich mich freigesetzt habe von allen anderen Aufgaben. Und ich möchte euch einfach ermutigen, es spielt gar keine Rolle, was das du machst. Es spielt eine Rolle, dass du das machst, was Gott dir aufgetragen hat. Ob es niedrig oder eine hohe Aufgabe ist, es spielt gar keine Rolle. Ich sage euch, Predigen ist etwas vom Schwierigsten und vom Unattraktivsten, aber auch vom Gesegnetsten. Darum mache ich es immer wieder, oder? Es ist fast wie mit dem Toilettenputzen. Okay. Gehen wir ein Stück weiter. Wir haben ein Problem in unseren Gemeinden, dass wir sehr oft nicht mehr von der Sünde reden dürfen und auch nicht die Bekehrung lehren dürfen, auch in den Pfingstgemeinden. Und dass es Pastoren gibt, die sagen, ihr dürft den Kindern nicht zum Bekehrungsgebet begleiten. Das müsst ihr warten, bis die volljährig und 18 Jahre alt sind oder so. Und wir haben Eltern, die gleiche Meinung haben und sagen, Wir lassen unsere Kinder einfach mal gedeihen, oder? Die müssen nicht in die Sonntagsschule und nicht in die Royal Rangers oder in die Jugi. Die lernen zu Hause nicht beten, die lernen zu Hause nicht Bibel lesen. Die sollen dann selber mal entscheiden. Wisst ihr, wie dumm das ist? Und wie oft das passiert in unseren christlichen Familien? Wir predigen nicht mehr von der Sünde, weil wir den Eindruck haben, wir erschrecken die Leute damit. Dabei würden wir erschrecken, was sie schon über Sünde wissen. gerade auch im sexuellen Bereich. Wir machen Seelsorge, bis die Seele ausgesorgt ist. Da sind wir stark, oder? Und wir verlieren die Jugend, weil wir zu feige sind, die Wahrheit zu sagen. Sag's, wie es ist. In vielen Gemeinden finden wir ein recht denominationelles Christentum. Und ich kann euch eins sagen, denominationelles Christentum ist unattraktiv. Es ist einfach in die Kirche sitzen und dann wieder nach Hause gehen. Gottesdienst findet 2 Stunden am Sonntagmorgen statt, wenn es lange ist, oder? Aber die meisten schauen nach einer Stunde schon auf die Uhr und sagen, ist endlich fertig. Es macht keinen Spaß mehr. Das Christentum, wenn das eine Denomination wird, macht es keinen Spaß mehr. Es hat keinen Inhalt. Es hat keine Wahrheit. Ich habe mir das so vorgestellt, es ist etwas so dumm, wie wenn ich jemand, der stark fettleibig ist und darum kaum noch Luft bekommt und herzkrank geworden ist ab seinem vielen Essen, wenn ich ihm sage, nimm dieses Medikament, ich hoffe, es hilft dir. Hat jemand von euch einen besseren Rat für diesen armen Mann, der kaum noch atmen kann? Ich habe einen. Wisst ihr, was das ist? Hör auf zu saufen, hör auf zu fressen und mach etwas Sport. Ah, also es ist nicht attraktiv. Und die chemische Industrie und meine Aktien gehen das Loch runter, wenn ich das den Leuten sage. Wir sagen viel lieber, ja, komm doch in den Gottesdienst. Weißt du, wir haben so einen Krea-Gottesdienst und so und vielleicht redet da ja die Stimme Gottes und dann machen wir noch ein wenig Prophetie und dann machen wir noch ein wenig dies und ein wenig das und vielleicht hilft dir das ja. Statt den Leuten die Wahrheit zu sagen, gehen wir mit der Wahrheit in homöopathischen Dosen um und versuchen ihnen zu sagen, ja, also, weißt du, es ist schon nicht ganz gut, wie du lebst, aber, also, nein, ein Sünder bist du natürlich nicht mehr, oder? Das darf ich ja nicht sagen. Wir sollten den Leuten wieder sagen, was Sünde ist. Wir sollten den Leuten auch sagen, was die Folge der Sünde ist. Und das wissen sie nämlich. Sie wollen es nur nicht wahrhaben. Und darum leben sie so, wie sie leben. Und darum gestalten sie ihre Familien so, wie sie ihre Familien gestalten. Wir sollten ihnen sagen, was die Folge der Sünde ist. Wir sollten ihnen aber auch sagen, dass es Erlösung gibt. Wenn wir das einsehen. Dass wenn wir unsere Sünden vor Jesus bekennen und unsere alten Werke verlassen und dem Guten in unserem Leben Raum geben, dass dann etwas Neues geschieht. Und dieser Ratschlag ist mindestens so einfach und so effektiv wie jemandem zu sagen, hör auf zu fressen und beweg dich ein wenig. Das ist das, was der Paulus eigentlich den Römern sagen will, wenn er ihnen sagt, ihr seid Heilige. Ich stelle übrigens oft fest in den Paulusbriefen, dass er ihnen Dinge sagt, die gar noch nicht der Fall sind. Er schreibt zum Beispiel den Philippen, sie sollen sich freuen. Warum schreibt er das? Ja, weil sie sich eben nicht freuen. Darum muss er es ihnen schreiben. Und warum sagt er den Römern, sie sind Heilige? Weil sie eben nicht ganz so heilig sind, wie sie sein sollten. Wir leben ja in Rom, umgeben von all dem Zeugs, diesem Abschaum. Und ich bin kein Prophet. Das dürft ihr mir glauben. Ich bin auch kein Sohn eines Propheten. Ich arbeite für eine Non-Profit-Organisation manchmal. Aber ich möchte dir etwas sagen. Gott meint es gut mit dir. Gott meint es gut mit dir und dazu brauche ich gar keine prophetische Gabe. Es ist die Wahrheit. Punkt. Es steht in der Bibel und der Heilige Geist bestätigt das in meinem und in deinem Leben immer wieder. Gott meint es gut mit dir. Und ich meine es auch gut mit dir. Und darum sage ich dir die Wahrheit. Wenn du ein Säufer bist, dann hör auf zu saufen. So einfach ist es. Und wenn du ein heimlicher Säufer bist, dann erst recht. Und wenn du ohne ein Glas Wein nicht essen kannst oder nicht schlafen kannst, dann überleg dir mal, woher das kommt. Und überleg dir mal, was Gott dir in diese Situation hineinsagen möchte. Übrigens, ich spreche nicht von Dingen, die mir einfach so eingefallen sind, sondern es sind Dinge, die Paulus im Laufe des Römerbriefes aufnimmt. Und wo es sich lohnt, genau hinzuschauen. Auch im Thema Homosexualität zum Beispiel. Das ist ein Thema im Römerbrief. Aber die Zeit rennt davon. Wir müssen etwas vorwärts machen. Paulus hat darum gesagt, ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid berufen, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Eben nicht als denominationelle Christen in Rom. Die gab es damals noch gar nicht. Es gab nur die wiedergeborenen Christen. Es gab nur diejenigen, die sich entschieden haben. Diejenigen, die sich entschieden haben, Jünger zu sein. Und da denke ich, ist auch ein weiteres Problem in unseren Gemeinden heute. Wir predigen in der Regel ein denominationelles Evangelium. Das sagt, kommt in die Gemeinde, zahlt einen Zehnten, sitzt auf den Plätzen, seid schön still. Wenn die Kinderarbeit getan ist, ist alles in Ordnung. Dann sind wir, und Lobpreis, dann sind wir eine tolle Gemeinde, oder? Am Kaffeedienst habe ich auch noch gesehen, da suchen Sie noch jemand, oder? Wir predigen ein denominationelles Christsein, anstelle, dass wir den Leuten helfen, jünger zu werden. Das ist auch in den Pfingstgemeinden so. Und wir lehren gewisse Dinge nicht mehr, eben weil sie mit Sünde zu tun haben. Vorehelicher Sex, Homosexualität, Ehescheidung und. Und warum predigen wir das nicht mehr, auch als Pastoren, weil man dann uns vorwirft, wir sind gesetzlich. Aber wisst ihr was? Es ist schlau, gesetzlich zu sein. Ich möchte euch das erklären. Es gibt ganz klar gesetzliche Leute, die habe ich auch nicht gern. Aber es gibt Gesetze, die sind in der Bibel geschrieben und die machen einen Sinn für unser Leben. Genauso wie das Gesetz der Schwerkraft. Du kannst sagen, das Gesetz der Schwerkraft gilt für mich nicht. Kannst du machen. Aber versuch's mal. Kennt ihr das Gesetz der Schwerkraft, oder? Ich kann nur laufen, weil ich dem Gesetz der Schwerkraft immer Folge leiste. Und wenn ich das nicht mehr mache, und das geschieht bei älteren Leuten öfters unabsichtlich, fallen sie auf die Schnauze. Und genau so ist es auch in unserem Glaubensleben. Wenn wir die Gesetzmäßigkeiten, die Gott uns eigentlich zu unserem Schutz und zu unserem Heil gegeben hat, ignorieren und beiseite schieben, fallen wir auf die Schnauze. Es ist logisch. Das kann jeder nachvollziehen. Wenn wir im Alten und im Neuen Testament lesen, dann werden wir feststellen, dass Christus immer die Gesetze oder die Bibel immer von den Gesetzen spricht und auch deutlich von den Dingen, die passieren, wenn wir diese Gesetze nicht beachten. Und ich bin froh, dass wir gelernt haben, gewisse Gesetze zu achten und zu realisieren. Wisst ihr, wenn ein kleines Kind lernt, das Gesetz der Schwerkraft kennenlernt, was passiert dann? Also ich habe drei Enkelkinder, alle von denen haben blutige Knie bekommen. Mittlerweile können sie einigermaßen laufen, die Kleinste, die wird jetzt noch gleich 2. Die haben sich über das Gesetz der Schwerkraft hinweggesetzt, unabsichtlich, weil sie es nicht kannten. Und was ist meine Pflicht als Großvater? Aufzuheben, die Wunde auszuwaschen, zu salben, zu trösten. Und ich denke, das ist auch unsere Aufgabe in der Gemeinde. Wenn jemand fällt, ihm wieder aufzuhelfen, nicht mit Fingern auf ihm zu zeigen. Es ihm aufzuhelfen, die Wunden zu verbinden. Heil zuzusprechen, Trost zuzusprechen. Zur Heilung beizutragen. Das gehört auch zu unserer Berufung. Und ich kann euch darum sagen, am liebsten würde ich den ganzen Römerbrief durchpredigen. Aber das lassen wir für heute. Aber ich kann euch eines sagen, er ist ein toller Brief. Wenn wir uns Zeit nehmen, und es ist effektiv so, wenn du die Bibel liest und den Heiligen Geist einlädst, dass er zu dir redet, dann wird er zu dir reden, wie er es heute Morgen gemacht hat. Und du wirst verstehen, wie lieb Gott dich hat. Und du wirst verstehen, wie liebevoll der Paulus mit den Römern umgegangen ist. Und du wirst verstehen, dass ich das heute Morgen gesagt habe, weil ich dich mag. Und weil ich dich gewinnen will als ein Jünger Jesu. Das ist der Auftrag. Ihr seid Heilige, ihr seid auserwählt, ihr seid Jünger und Verkündiger der Botschaft von Jesus Christus. Und ich möchte zum Schluss oder fast zum Schluss noch einen wichtigen Satz sagen. Es gibt zwei Tage in deinem Leben, an denen du nichts tun kannst. Und der eine Tag, der heißt gestern. Das, was gestern ist, das kannst du nichts mehr dazu tun. Und der andere Tag, an dem du nichts tun kannst, das ist morgen. Also alles, was es zu tun gibt, tu es heute. Es lohnt sich. Weil wer weiß, ob es morgen wird, und an gestern kannst du nichts ändern. Und darum sagt Jesus auch, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herzen nicht, wie es aus Verbitterung heraus geschah. Und da komme ich eigentlich zum letzten Thema. Vielleicht ist in deinem Leben irgendwo Verbitterung. Menschen, die dich missachtet haben. Menschen, die vielleicht die Berufung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, haben, irgendwie nicht gesehen haben, dir vielleicht falsche Ratschläge gegeben haben, vielleicht auch Pastoren, die sich verfehlt haben an dir. Vielleicht ist Verbitterung da über irgendetwas, was geschehen ist. Das ist nicht die Absicht Gottes. Verstocke dein Herz heute nicht. Er möchte, dass du heute neu anfängst. Er möchte, dass du heute wieder zurück auf seinen Schoß kommst. Wisst ihr, ich finde es toll, wenn wir prophetisches Reden in unserer Mitte haben. Ich finde es toll, wenn wir irrsinnigen Lobpreis haben. Und ich finde es irrsinnig, wenn Wunder geschehen in unserer Mitte. Aber wisst ihr, was noch viel besser ist? Ganz, ganz, ganz nah am Herzen Gottes zu sein. Und ihn mitzunehmen in den Alltag, in den Montag, in den Dienstag. Und zu spüren, wie lieb das Gott dich hat. Der Römerbrief hat gar noch nicht richtig angefangen, oder? 7 Verse haben wir angeschaut. Wisst ihr was? Ich bin begeistert, weiterzulesen. Und ich möchte, dass ihr auch begeistert seid, weiterzulesen im Wort Gottes. Er wird durch seinen Heiligen Geist hier sein Wort öffnen. Und es werden Wunder geschehen. Und es geschehen ja schon Wunder, nur oft sehen wir sie nicht. Aber wir werden neu erkennen, wo die Wunder in unserem Alltag wirklich geschehen. Gott wird uns sein Wort öffnen. Und dann kann ich verstehen, was Jesus durch seinen Apostel Paulus zu mir sagt. Ich denke, es gibt nichts Besseres als Gebetserhörungen, Wunder und Zeichen, die im Lichte der Bibel geschehen. Gott möchte uns ganz nah sein. Und dass sein Heiliger Geist zusammen mit seinem Wort in unserem Leben aktiv wird. Das ist eine explosive Kraft. Ich möchte euch Mut machen, die Bibel zu lesen, nicht aus Pflicht, sondern aus Begeisterung. Mit Gebet durch den Heiligen Geist, nicht als Zauberbuch, sondern als ein Handbuch für ein glückliches und friedliches Zusammenleben der Menschen hier auf Erden und als ein Wegweiser in die Ewigkeit. Ich wünsche euch Gottes Segen und nehmt das bitte mit. Lasst euch segnen. Amen. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort, ja, dass dein Wort reich unter uns wohnen darf. Und dass der Heilige Geist reich unter uns wohnen darf. Und dass, weil dein Wort unter uns wohnt und weil dein Geist unter uns wohnt, dass viele geistliche Gaben daraus entstehen dürfen. Und dass wir den Menschen um uns herum, dass wir den Familien, in denen wir leben, dass wir die Firmen, in denen wir arbeiten, dass wir da einfach nicht schweigen können, sondern durch unseren Lebensstil das Evangelium, diese sensationelle Botschaft der Erlösung und der Befreiung verkündigen dürfen. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns dazu berufen hast. Amen.